Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Setzt euch für diese Episode lieber schon einmal die ein oder andere Sonnenbrille auf die Ohren, denn es wird quietschi bunti. Die Reviews quellen über vor Augenwischerei, die News begleiten einen farbenfrohen Bären auf neue Reisen und bei den Trailern wird es comiclastig. Als wäre das nicht genug, packen zum Schluss sogar noch Barbie und Ken ihre Rollerblades aus. Seid gewarnt und wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht.
Erschrocken.
Bam. So, für alle, die jetzt tagesaktuell zum Sonntagsrelease hören, sage ich mal noch frohe Ostern. Der Vollständigkeit halber, wir bewegen uns jetzt hier schön auf das angenehm lange Osterwochenende drauf zu und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass wir hier, hier auf die Trailer gucke, so ein buntes Potpourri an Ostereiern gefunden haben. Auch wenn es sehr comiclastig ist, aber kunterbunt comiclastig. Von daher sage ich einfach mal herzlich willkommen, lieber Ronny, denn du hast es im Intro schon gesagt, wir haben nicht nur jede Menge Trailer, sondern die Ruckzuck-Reviews sind superst voll, weil frecherweise auch Alex dieses Mal da eine 2 reingeschrieben hat und nicht nur Ronny, wie das so in den jüngsten Vergangenheit war. Von daher, dass ich dich gar nicht zu Wort komme und sage, ja, stopp mit dem Smalltalk.
Ich wollte gerade sagen, du rutschst direkt hier irgendwie 2 Rubriken durch und ballerst einfach die Sendung weg. Bevor ich überhaupt noch sagen kann, hallo Alex, danke für diese wunderschön charmante Anmoderation.
Gerne, und damit kommen wir zu den Releases.
Wir haben es eilig, wir haben es ja immer eilig, aber so eilig, lass uns doch noch ganz kurz ankommen. Ich hatte gerade schon den Verdacht, du hast gesagt, ja, wir schlittern jetzt in dieses schöne lange Wochenende. Lungert da irgendwo so, ja, vielleicht senden wir in den nächsten 1-2 Wochen nichts schon rum. Ich hoffe nicht, Alex.
Nein, auf keinen Fall. Nee, auf keinen Fall. Ist zumindest nicht geplant. Wir ziehen das hier knallhart durch. Wir haben einen Run. Wäre doch schade, wenn wir den jetzt hier direkt sterben
auf
lassen.
Auf Biegen und Brechen wird er jetzt quasi hier, wird das Fähnchen hochgehalten die nächsten Wochen. Komm mal, was
ja,
wolle.
Du tust ja, naja. Es ist ja zum Glück viel Spaß dabei, von daher.
Das ist so gelogen, Alex.
Ja, aber kommt authentisch rüber, oder?
Das stimmt allerdings, ja. Das stimmt allerdings.
Siehst du, Talent kannst du nicht lernen. Aber ja.
Okay, ich klopfe dir mal quasi virtuell in deine Webcam auf die Schulter, Alex.
Genau. Und wenn ich darf, würde ich direkt starten wollen, denn meine
mit was denn,
2...
Alex?
Mit den Rotzum-Reviews immer noch.
Dankeschön.
Und meine 2 sind in Wirklichkeit so ein bisschen anderthalb, denn ich habe noch was nachgeholt, das du schon mal mitgebracht hast. Von daher wird es wahrscheinlich ein bisschen fixer gehen. Und zwar gab es bei uns jetzt in jüngster Vergangenheit Knock at the Cabin.
Das ist tatsächlich gar nicht so lange her, wo ich den hier dabei hatte.
Eben.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, deine Review war ja unterm Strich. Du hast, glaube ich, 3,5 Sterne auch gegeben. Eher positiver, als ich vielleicht auch noch befürchtet hatte. Vielleicht auch, als du befürchtet hast, nach dem, was du so von Old erzählt hast. Und bei uns hat er sich qualifiziert durch eine humane Laufzeit in erster Linie. Das hatten wir ja schon mal bei unserer Top 20, 22, Top 10.
Stimmt, hatte ich bei dem Beispiel auch mitgegeben. 1,40, glaube ich, war er knapp.
Genau, ja. Inklusive Abspann. Da es keinen Aftercredit gibt, wenn du den skippst, bist du direkt nach anderthalb aus der Tür raus quasi.
Hast du dir quasi schon halb die Zahnbürste in den Mund gesteckt zu der Zeit.
Das ist unangenehm nah an der Wahrheit dran. Ja, und ich gehe tatsächlich zu großen Teilen bei dir mit.
Oh.
Was ein bisschen schade war, ist,
Zurückgeschulterklopft.
Ja, es war ein bisschen schade, dass dadurch, dass du, das ist so ein seichter Spoiler, aber ich habe halt die Bad-Sequenz mit Batista
sorry, Bro.
Quasi lange kommen sehen, wo ich mir dachte so, wobei man sagen muss, meine bessere Hälfte wusste es ja nicht, ja, und für diese konkrete Szene, die Badtür geht auf und du siehst das Fenster und sie meint direkt, da passt er nicht durch.
Ah ja?
Wo soll er sein, wenn nicht in dem bekackten Bad, so, ne? Ja, ich fand ihn sehr unterhaltsam. Der Twist ist jetzt, glaube ich, nicht so twisty, wie er vielleicht gerne sein möchte. Nichtsdestotrotz finde ich, dadurch, dass es so kammerspielartig anmutet, sind die Performances, die gegeben werden, sehr, sehr, sehr gut. Und davon muss ja so ein Kammerspiel leben, ne? Also vom Acting letzten Endes. Die Szenen, wo sie es versuchen, ein bisschen groß zu machen, sind unterm Strich eigentlich gelungen. Also bocksolide, mehr, nicht weniger, würde ich sagen. Und wo ich leider bei dir mitgehen muss, ist, dass sie buchstabieren es ja förmlich aus, den Twist und die große Auflösung letzten Endes. Und ich habe das Gefühl immer, wenn die Figuren über den Twist reden müssen, ne, dieses Show, don't tell, kommt halt immer wieder so in Erinnerung. Ja. Dann und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, hätte man das besser rausarbeiten können? Und ich glaube, es wäre möglich gewesen.
Ja.
Ich sage nicht, dass es einfach gewesen wäre, aber ich glaube, das Potenzial wäre da gewesen. Und ich glaube, das hätte es noch ein Tick cooler gemacht.
Mhm.
Nichtsdestotrotz fand ich die Auflösung interessant. Und dadurch, dass es eben die Laufzeit nicht überschritten hat, fand ich, ging es. Hatte jetzt wenig Längen unterm Strich. Er hätte aber, glaube ich, auch nicht länger sein dürfen.
Ne? Ja.
Overstaying your welcome, so ein bisschen. von daher, ja, also für einen 90-Minuten-Streifen war ein bisschen twisty, hatte gute Performances, war ich eigentlich unterm Strich relativ zufrieden. Aber er bleibt für einen Shyamalan-Film einigermaßen harmlos.
Ja.
Weil die sind ja so hiss or mit manchmal, ne, dass du sagst, boah, richtig geil, so die alten Streifen, krasser Twist, nicht kommen sehen, boah, voll so Mindblower. Und
die
dann hast du halt
vor allem, ja.
Genau, und dann hast du so Sachen, wo ich sage, was hat er sich denn dabei gedacht? Und der war so ein bisschen in between. Neu für mich, dass er diesen Weg beschreitet von Filmen, wo du sagst, ah, okay, also
war gut, dass
du jetzt nicht beide Extreme auslotest, sondern einfach vielleicht mal so ein Hashtag bocksoliden Film machst und ich gehe mit deinen 3,5 Sternen halt da absolut mit.
Oh, sweet.
Kann man wenig falsch machen und ja, kurzweilig.
Gut.
Haben fertig.
Und damit übergibst du, okay, und ich greife die Wörter, kommt dir mit der Lauflänge entgegen und kurzweilig jetzt mal, also kritisch dir halt volle Kanne rein und darfst dich gleich bei mir bedanken, denn ich habe zwei riesig lange Bretter für dich abgearbeitet.
Okay.
Ich habe auch zwei, eben wie gerade angerissen, Filme mitgebracht und die können inhaltlich unterschiedlicher nicht sein, haben aber so viele Gemeinsamkeiten gleichzeitig, was Look, Umfang und meine Bewertung vielleicht auch angeht. Und ich werfe dir mal den ersten vor die Füße und zwar habe ich nachgeholt Babylon. Der letzte Film, der neueste Film von Damien Chazelle, der uns ja hier vor einigen Jahren mit Whiplash beglückt hat und den wir ja hier auch ganz zu Beginn auch in einer Review-Episode, den wir da auseinandergenommen haben. Babylon kam am 19.01. in die Kinos, hatten wir damals noch im Dezember so ein bisschen angeteasert, dass der kommt, weil wir ja schon dran interessiert waren an einem neuen Chazelle-Film. Besetzung, allen voran Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva und man muss aber Jovan Adepo erwähnen. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Man weiß es nicht.
Wir lassen es mal dabei. Und um was geht's bei Babylon? Gute Frage. Um was geht's eigentlich? Also man wird hineingeworfen in einen wilden Hollywood-Exzess, um uns letzten Endes alle vier von diesen eben aufgezählten Hauptcharakteren einzuführen. Und das wird sehr ausschweifend gemacht. Und es wird als, glaube ich, auch sehr wichtig dargestellt, auch um in diese Welt reinzukommen. Aber ich für meinen Teil fand es so, diese Sequenz geht 30 Minuten, ist quasi als Prolog geschrieben und war für mich erzählerisch nicht wirklich so wertvoll, fand ich. Und ich war echt mit mir am Struggle und dachte so, boah, ich finde es gerade echt anstrengend. Ich war kurz davor, dass der Film mich in den ersten 30 Minuten verloren hätte.
Echt, ja? Okay, krass.
Kurze Frage, weil du so zustimmst, hast du ihn gesehen?
Nein, ich habe ihn noch nicht gesehen,
okay,
ich bin nur
okay,
interessiert
gut,
daran, weil...
Damit ich es kurz einsortieren kann, richtig.
Ich habe von verschiedenen Leuten verschiedene Dinge gehört, deswegen bin ich gespannt, wo du quasi landest.
Ah, okay. Und Bild und Ton muss ich jetzt bei dem Film, glaube ich, nicht groß drüber reden. Also es sieht dick aus, ist groß, keine Frage. Man hat auch Chazelle-mäßig wieder viel Jazz drin, wo ab und zu auch mal der Fokus drauf fällt. Tolles Sounddesign, wenn so eine Band gespielt wird, man mit der Kamera aber durch den Raum fährt und dann quasi, ja... quasi so verschiedene Instrumente laut leise gefadet werden. Das ist echt schön gemacht. Aber erzählerisch vom Narrativ gibt's eigentlich nicht viel Neues. Letzten Endes geht's um den Aufstieg und den Fall eines Hollywood-Stars oder eines Stars in Hollywood. Aber eben nicht eines Stars, sondern man bearbeitet hier gleich vier Schicksale gleichzeitig. hat man mehr oder weniger einzeln schon mal gesehen. Hollywood 20er Jahre spielt auch gerade zum Wechsel von Stummfilm auf Tonfilmzeit. Hat man zum Beispiel sehr schön schon gesehen vor 12 Jahren in The Artist. Ja, damals aus Frankreich, da hat man das eigentlich ganz schön eingefangen. Und ist da ja all in gegangen, auch mit der audiovisuellen Umsetzung. Und wie gesagt, Giselle porträtiert hier gleich 4 verschiedene Figuren, frisst sich aber immer wieder an so kleinen, überspitzten Szenen fest. Wie gesagt, die ersten 30 Minuten, die sind auch super ausschweifend inszeniert. Dann gibt es immer wieder so Szenen, wo sie alle
Was
Leute...
Was ist denn eigentlich die Laufzeit? 2,5 Stunden, oder?
Ich glaube, also über 3 Stunden und ich glaube 3 Stunden 7
oh, krass.
Minuten
okay.
roundabout. Und es kommen darin immer wieder so Szenen vor, wo so dargestellt werden soll, wie rough das damals war und wie roh, als auch der Tonfilm kam. Alle schreien sich nur an, weil alle überfordert sind mit der neuen Technik und es ist wirklich auch am Set schon ein absoluter Exzess, wie sich alle Leute da gegenseitig halt auf den Sack gehen. Dann kommt noch dazu, man hat es im Trailer gesehen, es gibt eine Szene mit Tobey Maguire, da wird der Film plötzlich super dark, super off-putting, ich wusste nicht mehr, was ich hier gerade eigentlich sehe, also super stranger Ausflug. Und was ich sehr anstrengend fand, du hast 4 Hauptcharaktere, es findet immer wieder ein wilder Wechsel statt zwischen den Charakteren, kein Lebensweg, den kannst du so wirklich ergreifen und dich dran festhalten und dafür fand ich, war mir dann einfach die Nähe zu diesen Figuren einfach viel zu, also war ich viel zu abseits davon und auch das Schauspiel fand ich jetzt nicht super tief, es war eher plakativ, es waren eher so Figuren, die man sich jetzt so zeichnen würde, wie so ein männlicher Superstar, weiblicher Superstar, ein Musiksuperstar.
Na gut, aber irgendwoher kommen ja die Klischees von früher.
Ja.
Vielleicht war es ja damals tatsächlich ein bisschen, also ich habe es ja wie gesagt jetzt nicht gesehen, es ist nur mein Irgendwoher kommen die, müssen die Superstar-Klischees ja ein bisschen kommen auch.
Das stimmt schon, aber muss man sie dann halt auch direkt 4-fach auch so nochmal so skizzieren und sich daran über 3 Stunden abarbeiten, ohne dass man dann wirklich für mich nicht tief genug halt in diese Figuren halt abtauchen kann. Das fand ich eigentlich so für mich das Schwierigste. Und dafür ist für mich, also Babylon ist ein Film wirklich so über diese wilden Exzesse des frühen Hollywoods, aber vor lauter audiovisueller Eiligkeit, also wirst ganz oft auch durch den Film gejagt und dann geht das trotzdem 3 Stunden, verliert das Drehbuch und die Regie oft so verliert oft so die Charaktere einfach aus den Augen, fand ich, weil dann auch teilweise Zeitsprünge drin sind und dann war halt der Charakter war auch auf einmal anders gepolt, war plötzlich kaputt und du musstest das einfach so hinnehmen. Und stattdessen steht so dieser epische Bombast im Vordergrund, der aber schon durch seine überspitzte Inszenierung an einigen Stellen schon auch ein bisschen unglaubwürdig wirkt, fand ich zumindest. Und letztlich nimmt sich Giselle, finde ich, mit Babylon mit zu viel Charakteren zu viel vor und erreicht dadurch für mich vor allem kein wirklich sinnvoll durcherzähltes Stück, welches mir auch dadurch nicht wirklich nahegegangen ist. Das Internet, wenn man mal so guckt, bei IMDb sagen die Leute, ja, wir treffen uns bei einer 7,2 von 10. Das ist eigentlich...
Das ist schon mehr als Boxolide fast.
Ich wollte es gerade sagen, nehmen wir es nochmal auf, mehr als Boxolide. Rotten Tomatoes, 56% bei den Kritikern. Mhm. Also wirklich 50-50 Meinungen. Und bei den Zuschauern genau das Gleiche, 52%.
Mhm.
Und, Surprise, da sehe ich mich auch. Ich würde dem Film 2,5 von 5 Sternen geben, weil Ui. Es war mir zu lang. Es war mir, also es war alles schon mal gesehen. Es war mir auf der einen Seite gerade die halbe Stunde zu bunt, zu exzessiv, was man da gezeigt hat. Hauptsache nackte Haut, Hauptsache Fäkalien, bla. Wo ich dachte, was bringt mich das jetzt weiter, außer dass man jetzt halt wirklich eine halbe Stunde das durchexzessiert, wie wild und abgefahren das damals vielleicht mal irgendwo gewesen ist. Im Endeffekt für mich nichts Neues erzählt, leider.
Okay. Soll ich dann jetzt dazwischen grätschen oder willst du weiter erzählen, weil du meintest, dass es so viele Parallelen gäbe zu deinem zweiten Mitbringsel?
Nö, ich würde dich noch ein bisschen zappeln lassen.
Redefluss
nö,
bist.
Nö, ich würde dich noch ein bisschen zappeln lassen. Ich will ja die Zuhörer sind hier nicht
zappeln, bevor
quasi
wir über Avatar reden. Alles klar.
Monitorisieren Avatar. Ja, erzähl doch einfach mal weiter, Alex.
Gut, ich habe tatsächlich auch eine Fortsetzung mitgebracht und zwar zu einem Film, den ich in meinen ersten Top 10 hatte, die wir jemals rausgehauen haben.
Jemals?
Also, ja. Die ersten Top 10, die wir gemacht haben und da war der erste Teil quasi mit drin.
Jetzt in meinen Top 10 zumindest. Aber das passt ja nicht zeitlich. Und
ist tatsächlich 5 Jahre her, wir machen das schon eine Weile, offensichtlich ist mir da wieder bewusst geworden. Und ist jetzt seit 28.03. auf Blu-ray zu haben, nicht explizit in Deutschland, aber wenn du zu Amazon gehst, kannst du ihn auf jeden Fall kaufen. Generell habe ich auch nichts gefunden, zu wann er ins Streaming kommt, kann da euch jetzt nicht so richtig weiterhelfen. Es geht um Missing.
Ah,
die Fortsetzung zu Searching.
Jetzt habe ich lange gerätselt.
Genau, Searching 2018 erschienen, Missing jetzt die, ich sag mal, es ist ja jetzt nicht eine direkte Fortsetzung, aber es gibt hier und da so den kleinen, Gruß und Kuss an den ersten Teil, sage ich mal. Ganz charmant gemacht. Genau. So, worum geht's? Können wir, glaube ich, kurz halten.
Wir hatten über den Trailer gesprochen.
Wir hatten über den Trailer gesprochen, ja. Genau. Die Figur, porträtiert von Storm Reed, ist eine Teenie-Tochter mit einer alleinerziehenden Mutter, die mit ihrem neuen Lover nach, ich glaube, Kolumbien in den Urlaub fliegt, soll sie vom Flughafen abholen. Mutti kommt nicht zurück, antwortet nicht mehr und ist verschwunden. Und dann wird's twisty. Was ist der Kicker dieser Art von Filmen? Das ist so diese, ich weiß nicht, ob es da mittlerweile schon einen vollwertigen Namen gibt, vermutlich schon irgendwas.
Ich wollte fast Found Footage rufen, aber.
Ja, aber ist es ja nicht. Es ist ja quasi, genau, es ist so Desktop-Movie.
Desktop-Movie, weiß ich nicht. Ja.
Ja, also es ist alles quasi gelöst über den Desktop, über Webcam-Anrufe, über Überwachungskameras, über FaceTime, Skype, was auch immer, WhatsApp, Videotelefonate, Google Maps wird zur Hilfe genommen oder Google Earth, um die Narrative hier voranzutreiben und es audiovisuell interessant zu gestalten. Bei Searching hat das halt für mich mega, mega, mega zusammengepasst, kam zusammen. Ich war absolut überrascht, ich kannte es halt nicht. Und ich war überrascht, wie spannend man trotzdem eine Handlung erzählen kann. Und auch hier fängt es im Prinzip genauso an. Man rätselt mit, man ist wieder überrascht, wie einfach über das Internet man auch an bestimmte Informationen gelangen kann. Das ist sehr, sehr schön gemacht. Hier orientiert sich da auch viel an Searching. Das letzte Drittel, das große Finale, ist aber dann so hanebüchen, dass es mich tatsächlich ein Stück weit abgehängt hat und fast auch ein bisschen geärgert hat, weil da wird nicht nur ein Haken, da werden gefühlt zu viele Haken extra geschlagen, die es halt dann in Summe einfach ein Stück weit unglaubwürdig machen, was halt so ein bisschen dann zerstört, was die erste Stunde oder mehr als das erzählt wurde. Das hat mich ein bisschen geärgert. Das tut jetzt aber dem Film als Gesamtes nur so bedingten Abbruch. Ja, wenn dir die Auflösung ist gut, nur das ganze Setup ist ein bisschen zu, ich weiß nicht, da haben sie sich gedacht, na, wir müssen jetzt noch einen aus dem Hut zaubern, um uns noch weiter abzuheben, noch größer, noch weiter, ne? Diese typische, man hatte förmlich das Gefühl, ja. man musste einen draufsetzen auf den geistigen, als geistiger Nachfolger musst du jetzt mehr machen. Und dadurch,
höher, weiter, schneller.
Ja, und dadurch, du musst halt aufpassen bei sowas, ne? Weil das lebt davon, dass es nahbar ist, dass man es nachvollziehen kann, ne? Gerade, ne, könntest du es selber so bedienen, könntest du auf die gleichen Ideen kommen, dann würdest du an die gleichen Informationen kommen. Und am Ende sind wir da halt raus, was ein bisschen schade ist. Nichtsdestotrotz, es ist in sich abgeschlossen, es hat ein einigermaßen versöhnliches Ende, eine Auflösung, über die man halt streiten kann, aber der Weg dorthin ist super, super, super spannend. Man ist die ganze Zeit am Miträtseln, man ist baff, wie man an bestimmte Informationen kommt. Es wirkt alles sehr realistisch, bis zu einem gewissen Punkt natürlich. Hat einfach Spaß gemacht wieder, ist auch von der Laufzeit überschaubar. Ich gucke gerade noch mal eine Stunde 50 inklusive Abspannen, das ist das ist okay. Und übrigens, das IMDb ist bei einer 7,2, also okay. Babylon-Vibes. Bei Rotten sind sie sich aber ein bisschen einiger.
Ja.
88 sagen die Kritiker und 90 sagt der Audience-Score. Das heißt, ich glaube, alle fühlten sich so mehr oder minder gut davon unterhalten.
Das kann man sagen.
Ich gehe da mit. Und bin heute ein bisschen unkreativ und sage auch hier 3,5 von 5. Nicht so stark wie der erste Teil. Nichtsdestotrotz, wenn man Spaß hat am ersten Teil, kann man, glaube ich, auch den zweiten ganz gut weggucken. Aber er leidet halt so ein bisschen an diesem Fluch der Fortsetzung.
Schade.
Wie man ja manchmal sagt.
Schade.
Ein bisschen schade, aber meckern auf halbwegs hohem Niveau.
Ja, okay. Das ist ja dann immer noch ein Stück weit so eine versöhnliche Note.
Ja, also genau, also es ärgert mich jetzt nicht, dass ich den Streifen geguckt habe, fühlte mich insgesamt gut unterhalten.
Das ist doch schön, Alex. Soll ich jetzt an der Stelle einfach mal weiter erzählen, während du da in deinem Wasserglas nippst?
Es sind ja 3,5 Sterne again und das war ja schon deine erste Überleitung, warum nicht auch die zweite?
Okay, ich bringe einen weiteren Klopper mit, über 3 Stunden, nehme ich vorweg, ein bisschen bunt, 20er-Jahres-Setting und zwar habe ich nachgeholt RRR. Keine Angst, kein Schlaganfall, sondern die Abkürzung für Rise, Roar und Revolt.
Oh, die Inder.
Richtig. Indischer Film, Netflix letzten Endes bei uns hier in Europa abrufbar, lief da im Mai roundabout 2022 an, habe ich lange vor mir hergeschoben, war aber immer sehr interessiert, den mal zu gucken, hat mich aber auch ein bisschen abgetört, natürlich, wenn man bei so Indien denkt, völlig übertriebene Action.
Bollywood,
auch viel Tanz und Gesang, das ist ja nun auch gar nicht
meins. Aber hör mal, also völlig übertriebene Action ist ja wohl nach den Trailern, die ich gesehen habe, ist ja wohl absolut gegeben, oder?
Ja, nur ich sag ja, also, sowas schreckt mich eher ab. Deswegen habe ich ihn ja eher so auf die lange Bank geschoben. Ist ein Film, ist eigentlich wurscht, weil ich butcher jetzt wahrscheinlich die ganzen Namen. Ein Film von S.S. Rajamouli. Unter anderem in den Hauptrollen N.T. Rama Rao, Achtung, Junior, der spielt den Bem. Und Ram Charan, Raju. Und Ram Charan und S.S. Rajamouli, die haben schon mehrere Filme so in den letzten 10, 15 Jahren gemacht, sind hier wieder zusammengekommen. Und ich versuche mal ganz kurz zu skizzieren, um was es geht. Es spielt in Indien in den 20er Jahren, wie gerade angerissen. Englische Besatzer unterdrücken die Einwohner des Landes und besonders skrupellose Genossen entführen ein kleines Mädchen eines urigen Stammes.
Was erlauben.
Der Beschützer Bhim macht sich auf die Suche nach ihr und trifft auf seiner Reise auf einen Artgenossen namens Raju, der zu seinem besten Freund wird. Jedoch hat dieser die Seiten gewechselt und kämpft als geheimer Polizist gegen sein eigenes Volk und so ist es nur eine Frage der Zeit, bis beide Freunde merken werden, dass sie mehr trennt als vereint.
Mhm.
Das klingt schon, hat schon einen Hauch von Epik, oder?
Ja, gut, okay.
Gut. Vorweg, alle bejubeln diesen Film. Überraschungshit. Epischer Historien-Kostümfilm abseits üblicher Bollywood-Werke.
War der nicht auch nominiert von Oscar?
Ach, gut möglich, dass da irgendwas, der hat sogar was gewonnen. Hat er nicht bester Song oder sowas oder war nominiert? Kannst du ja mal nebenbei quasi nochmal im Hinterkopf kurz rotieren lassen, ohne dass du im Internet unterwegs jetzt gerade da irgendwo googelst. Anmerkung kurz noch, ich bin kein Spezialist, was irgendwie indische Filme oder Bollywood angeht. Hab mich auf alles vorbereitet, hab mich quasi so ein bisschen so eingekuft im Sinne, na komm, ich gehe jetzt da mal völlig wertfrei rein oder setz mich davor, über 3 Stunden.
Hast du dir direkt so was Seichtes genommen zum Einstieg? Und es war übrigens der Oscar für den besten Song.
Tatsächlich, ah, okay, sehr gut.
Oscar-prämiertes Werk quasi.
Nice. Wer den Trailer gesehen hat, ja, der Film ist exakt so. Bunt, laut, schnell, aber auch übertrieben, überspitzt, theatralisch und einfach wenig echt. Also die Erzählung fand ich, die war relativ platt. Das Schauspiel teilt sogar, also wirklich übles Soap-Niveau. Da gibt es so eine Szene, wo sich der schüchterne Bhim irgendwie nicht traut, die englische Besatzerin anzusprechen, die da so naiv quasi so mitläuft. Und der coole Raju sagt dann, komm, wir streuen ein paar Nägel auf die Straße und dann legt sie vor deinen Füßen mit ihrem Auto, dann bleibt sie liegen, ne? Und dann kannst du ein bisschen anbaggern. Also super cheesige Szenen, die da reingebaut sind und wie sie auch ausgespielt werden. Also richtig, richtig komisch. Und auch die Charakterentwicklungen, gerade von Raju, der ja so ein bisschen der Antagonist ist im Film. Super weird, wie er plötzlich eingeführt wird als skrupelloser Typ, der seine eigenen Leute halt vermöbelt, auch tausendfach in so einen riesigen Mob geht und die einfach alle umhaut. Oder in einer anderen Szene wird gezeigt, wie er Leute foltert und dann wird er aber von einer giftigen Schlange gebissen und dann sagt er, okay, plötzlicher Lebenswandel, ich befreie euch, lebt euer Leben, meins ist jetzt ausgelebt, also bitte seid frei und genießt die Rechte, wo ich da saß. Das so, was? Ich musste lachen. Ich saß echt da und musste lachen, weil ich nicht verstanden habe, was da gerade passiert mit dem Charakter. Teilweise auch merkwürdiger Schnitt, irgendwie ist auch alles nochmal nachsynchronisiert wird und das klingt auch manchmal echt ein bisschen off.
Das ist aber auch so eine chinesische Tugend, glaube ich. Kann sein, dass die Inder das übernommen haben, ne? Mit dem alles nochmal nachsynchronisieren und das ist echt manchmal nicht gut.
Also komisch und auch wie die Engländer, also wirklich echte, ich sag mal englische, auch teilweise bekannte Schauspieler, die man aus dem MCU zum Beispiel kennt, da gibt es einen kleinen Auftritt oder eine kleine Rolle, wie die auch sprechen und machen und tun, das ist, Gott, das ist halt echt Theater und super weird.
Aber das scheint ja dann Regieanweisung gewesen zu sein.
I don't know, Alex, ich weiß es nicht. Ich konnte es halt schlecht halt greifen. Aber wie gesagt, der Film zieht dieses audiovisuelle Niveau über 3 Stunden einfach komplett auf dieser Ebene halt durch.
Aber diese ganzen Actionsequenzen und das ganze Feuerwerk, das sah doch in den Trailern eigentlich echt handwerklich ganz, ganz solide gemacht aus, oder?
Ja, war es auch. Also am Anfang wird der auch direkt ins Gesicht geschleudert, bevor der Film losgeht. Achtung, alle Tiere. Und dann werden erstmal 12, 15 Tierarten aufgezählt. Das ist alles CGI. Also wundert euch nicht, wo ich dachte, okay, wenn man erstmal aufzählen muss, das alles CGI ist, dann will ich jetzt aber auch geplättet werden. Aber man sieht schon deutlich natürlich, dass es CGI-Tiere sind. Ist aber auch egal, wenn Leute halt mit der Hand fliegende Motorräder mit der abfangen aus dem Flug und dann quasi in die Gegner werfen, dann ist der CGI-animierte Tiger jetzt nicht das größte Problem, um das als bare Münze alles abzukaufen oder realistisch. Also wie gesagt, Feuer, fliegende Tiere, Zeitlupe, Explosion, 100 tanzende Leute oder auch alles mal gleichzeitig in einer Szene. der Film, der ist schon echt, der fordert dich. Aber auch gerade diese Action-Szenen sind teilweise unfreiwillig komisch. Also gerade wenn der eine sagt, oh, ich habe ein verletztes Bein, egal, ich nehme nicht Huckepack, jetzt sind wir so eine Monstermaschine mit vier Armen. Kann man machen, hat schon so irgendwie das, was man so ein bisschen aus Bollywood kennt, so diesen Nachgeschmack, wo es dann echt abgefahren wird. Was ich aber sagen muss, im dritten Viertel des Films wird die Geschichte von unserem Antagonisten Raju beleuchtet. Das aber auch sehr lange, so auf eine halbe Stunde lang. Und da wird der Film, fand ich, richtig, richtig gut. Da saß ich da und dachte so, boah, jetzt nimmt's eine Wendung. Jetzt kriegt das alles so auch ein bisschen so den tragischen Unterbau. Aber ich musste mich bis hierhin 2 Stunden durchschleppen und audiovisuell halt befeuern lassen. Und im letzten, also im Schluss, das letzte Viertel, so der letzte Akt, da driftet man wieder ein altes Muster ab, bunt, laut, übertrieben. Um es zusammenzufassen, RRR ist audiovisuell, muss man sagen, gerade im Vergleich, ne, dieser Film hat umgerechnet 72 Millionen US-Dollar nur gekostet, ist es halt eine echte Bombe. Und der inhaltliche Faden ist schon erkennbar, doch der Weg von diesem roten Faden, also auch da hier schlägt man wilde Haken, hält sich ewig an bestimmten Szenen fest oder lässt die Zuschauenden lange im Dunkeln, was ein, zwei Charaktere angeht. Und das Schauspiel ist holzig, so dass es schwerfällt, viele Teile und Szenen wirklich ernst zu nehmen. Und in Summe ist es buntes Popcorn-Kino. Das ist wahrscheinlich das, was die meisten Leute feiern. Aber es hätte wesentlich kürzer ausfallen können und erzählerisch hat es wenig zu bieten, fand ich. Also ich konnte nicht nachvollziehen, warum die Leute den Film so feiern, aber ich lasse es so stehen. 95% Kritikerscore bei Rotten Tomatoes, 94% bei den Zuschauenden und eine 7,9 bei IMDb. Also dieser Film ist nahe kurz vor dem Meisterwerkstatus. Und ich muss sagen, holy moly, ich habe mich da echt ein Stück weit durchgequält. Und also nehmt Shitstorm, come and get me, ich gebe 2,5 von 5 Sterne. Sorry.
Ja, am Trend vorbeigevotet.
Also da habe ich mich hart am Trend vorbeigevotet wahrscheinlich. Aber genau.
Interessant.
Ich hoffe, alle können mit meinen Aussagen hier und mit mir Frieden schließen. RRR.
Jo, aber da waren ja tatsächlich ein paar gewisse Parallelen bei deinen Reviews jetzt dabei. Nicht nur die finale Wertung.
Schon, oder? Deshalb dachte ich, komm, ich packe die mal hier so als Double-Feature rein. Aber Alex, wenn du 6 bis 7 Stunden Zeit hast, hol sie gerne nach und bilde deine eigene Meinung.
Ja, wir haben ja schon das ein oder andere Mal beleuchtet, dass das leider nicht der Fall ist. Und deine Bewertungen haben jetzt meine Bestrebungen nicht verstärkt. Lass mich so formulieren. Gehen wir doch einfach mal über zu den aktuellen Releases. Genau. Ein paar interessante Sachen dabei.
Vielleicht gibt es ja Sachen, die ein bisschen kürzer ausfallen, die demnächst rauskommen, Alex. Ab dem 12.04. zum Beispiel kommt auf Disney Plus Renovations raus.
Jeremy Renner.
Renner kauft alte Busse und baut die für wohltätige Zwecke um.
Ja, fand ich, klang eigentlich ganz charmant. Meine bessere Hälfte steht auf so einem Kram. Und ich weiß nicht, wie viele Folgen sind und wie lange die gehen, aber vielleicht ist das so eine Sache, die man ganz gut irgendwie laufen lassen kann.
Ich fand es auch ganz nett, sah ganz niedlich aus, versucht, glaube ich, auch so ein bisschen auf die Tränendrüse zu drücken, wenn da irgendwie so ein LKW für Bedürftige, ich weiß gar nicht, wo das dann war, irgendwie Südamerika oder sogar Afrika, wo dann so ein LKW so als mobile Wasserfiltrationsanlage umgebaut wird.
Trotzdem ganz charmant so, ne?
Ich glaube, in dem Sinne, der Zweck heiligt die Mittel.
Ja, man kann hier die Disney-Milliarden ruhig mal für so nette Sachen einsetzen.
Genau, das kann man doch mal machen. Wer lieber hochwertiges Kino mag, Arthouse etc. pp. Ab 13.04. läuft Cocaine Bear in den Kinos an.
Wow.
Ein Film von Elizabeth Banks, die sich hier ganz vage, glaube ich, auf wahren Begebenheiten
Vielleicht ganz vage,
ganz
nach
vage,
dem Trailer zu urteilen.
Ganz vage, wahre Begebenheit heranzieht und ein Action-Horror-Slasher-Mystery-Comedy-Dingens macht über einen Bären, der eine Drogenlieferung voll Koks kommt und in den 80er Jahren dann da irgendwie Amok läuft.
Ja, und metzelt. Explizit.
Und Leute metzelt, ja. Trailer war so ein bisschen Potenzial, aber schauen wir mal. Vielleicht kommen wir da demnächst nochmal drauf, weil eigentlich klingeln da schon ein paar Glöckchen. Ja. Lass mal so stehen, Alex.
Also, ja.
Okay. Auch im Kino ab 13.04. für alle, die da irgendwie ihr Kreuze machen wollen, die drei Musketiere d'Artagnan, der 30., 40., 50. Film.
Lange nicht gehabt.
Kommt aber wieder mal aus Frankreich, das heißt Vincent Cassel darf nicht fehlen, also bitte, wenn da jetzt irgendwelche Glöckchen bei euch bimmeln, dann gebt euch das gerne. Österreichischer Film noch, Der Fuchs, sah sehr niedlich aus von Adrian, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Adrian
Nein.
Geuginger.
Nein.
Da geht's um die Zeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und ein junger Soldat ist da hin und her gerissen zwischen den Wirren und Irren des herannahenden Zweiten Weltkriegs und findet gleichzeitig einen verwaisten Fuchs im Wald und versucht diesen durch den Zweiten Weltkrieg zu kriegen mit dem Versprechen, ihn da heil durchzukriegen. Mhm. Ich glaube, da kann man die eine oder andere Träne verdrücken, der Fuchs.
Vermutlich, aber ich weiß nicht, ob ich dafür jetzt ins Kino muss.
Nee, weiß auch nicht, auch ein bisschen nicht so leichte Kost, also muss man abwägen, ja. Sah ganz niedlich gemacht aus.
Yes.
Und hier geht's weiter mit dem Namen Butchern, außer Alex springt kurz ein bei dem vierten Film, den wir für den 13.04. noch drauf haben. Alex?
Suzume.
Ja? Ja, ich glaube, ich hätte es ähnlich ausgesprochen. Von Regisseur Alex?
Ja. Makoto Shinkai.
Was hat er denn so gemacht, Alex?
Das ist der Punkt, wo ich sage, da ärgert es mich, dass ich aktuell es irgendwie nicht schaffe, ins Kino zu gehen, denn das ist der Regisseur, der auch Your Name und Weathering With You gemacht hat. Und Your Name ist nicht nur, glaube ich, in meinen All-Time-Top-10, sondern auch mein vielleicht Lieblings-Anime of all time. Und von daher habe ich hier mehr als nur ein Auge drauf geworfen. Und Trailer sah super, super abgefahren, cool aus. Man erkennt sofort, dass es das Team ist, das kreative Team dahinter, finde ich. Haben mittlerweile so eine audiovisuelle eigene Handschrift entwickeln können, was cool ist in Zeiten von Ghibli-Filmen. Bockt mich mega, soll ich sagen.
Ich bin da hinten dran, musste mir ein bisschen nachsehen, als Weathering with You rauskam. Da habe ich dann Your Name geguckt und war mega geflasht. Und dann habe ich den Weathering jetzt ewig aufgeschoben und jetzt kommt Suzume. Ja. Jetzt gucke ich, glaube ich, mal Weathering.
Weathering ist, wenn du von Your Name kommst und mega geflasht warst, wieder ein halber Stern nach unten.
Nee.
Ist aber halt eben meckern auf hohem Niveau, glaube ich. Muss man so ein bisschen, deswegen bin ich gespannt, wo sie jetzt hier einpegeln. Aber sah dope aus.
Aber Your Name, ja, habe ich auch geguckt. Ist er immer noch auf Netflix? Ich weiß es gar nicht.
Der ist noch auf Netflix, glaube ich.
Der ist auf Netflix. Da kam irgendwie zum Abschluss mal eine Freundin nach Hause und meinte so, Anime geguckt. Ich fand es ja nicht so, boah, das war ein richtig guter Film gerade. So, ja. Hab so ein Tränchen verdrückt. Aber es war doch ein Anime. Ich so, ja, na und? War ein richtig guter Film.
Fantastisch, ne?
Ja, war sehr, sehr gut. Und ich habe ein bisschen so einen Wirkreiz bekommen, als ich direkt gelesen habe. Ja, das wollen hier in den USA, das wird hier real verfilmt.
Braucht kein Mensch.
Ja, glaube ich auch nicht. Gut, sei es drum, 14.04. nochmal hier ein Release und zwar The Last Thing He Told Me. Zu Deutsch, beschütze sie, fällt mir ein bisschen leichter.
Natürlich.
Serie, habe ich diesmal mit hingeschrieben, Apple TV Plus, unter anderem mit Jennifer Garner in der Hauptrolle.
Ich sag mal, okay.
War so ein bisschen Mystery-Thriller-Action, ja. Schubidu.
Gut produziert, wie alles, was Apple TV, glaube ich, raushaut, aber ja.
Möchte ich hier erwähnt haben, sah gut gemacht aus. Ich müsste mal gucken, ob es reinpasst. Aber wir haben sie erwähnt. Bitteschön, Apple TV Plus.
Ja, war doch für alle was dabei, würde ich sagen.
Ja, wieder kurz und knackig. Aber ja, wir haben irgendwie kuckziehende Bären, die drei Musketiere, Dauerbrenner, irgendwie Weltkriegsdrama.
Wir haben auch Anime mit untergebracht.
Richtig, genau, eine Serie. Genau. Also bitteschön, selbst schuld, wer jetzt nicht weiß, was er gucken soll.
Genau, aber kurz und knackig trifft es auch ganz schön, wenn wir uns zu dem nächsten Segment durchhangeln, nämlich zu den News.
Was haben wir denn da als erstes auf
Wir machen es kurz. Einfach mal reingepackt. Heat, Kultfilm von Michael Mann, kann man schon sagen, glaube ich, oder genießt auf jeden Fall Kultstatus bei vielen.
1995, kann das sein?
Kann gut sein, mit einem riesen Cast. Hat hier und da vielleicht auch so ein bisschen die ein oder andere Actionsequenz nach vorne gebracht, so wie man die inszenieren kann. Und da hat der Michael Mann letztes Jahr, glaube ich, Heat 2 als Buch veröffentlicht.
Das war so weird, da haben wir ja auch drüber gesprochen.
War ich super überrascht, haben wir drüber gesprochen. Und er hat aber immer gesagt, ich würde da gerne eigentlich dann schon mal irgendwann noch so einen Film draus machen.
Surprise.
Was er dieses Jahr dann wohl vorhat. Vielleicht lief das ganz gut mit Heat 2, vielleicht waren irgendwelche Leute auch direkt angefixt. Das Einzige, was bis jetzt feststeht, ist, dass Adam Driver wohl so ein bisschen das Lead übernehmen wird, die Hauptrolle und Say No More.
Adam Driver.
Michael Mann Heat 2, okay, das ist erstmal ein Bingo von meiner Seite zumindest.
Ich kann nur sagen, von meiner Sicht, große Fußstapfen, die man da füllen müsste. Adam Driver mit fast 2 Metern, Potenzial, das zu schaffen,
ich würde
aber
sagen,
inhaltlich und so vom Hype. Na,
ja, aber es ist, ich habe das Buch, wie gesagt, nicht gelesen, aber ich meine, wenn einer eine Fortsetzung zu Heat macht, dann Michael Mann selber, oder?
Das stimmt allerdings, ja.
Von daher, gucken wir mal.
Hast du noch eine Fortsetzung mitgebracht, Alex?
Ich habe noch eine Fortsetzung mitgebracht. Nämlich zu den besten Filmen aller Zeiten, wenn es zumindest nach Ronny geht. Es wurde jetzt bestätigt, Paddington 3
ja.
ist
ja.
in der Mache.
Also wirklich so ganz offiziell, hat man
so
jetzt
ganz
gesagt,
offiziell
ist die Produktion jetzt,
genau.
jetzt angelaufen.
Man geht sogar so weit zu sagen, er heißt Paddington in Peru.
Was wir schon lange aber wussten.
Ja, aber. So, und jetzt kommst du, jetzt musst du mir nämlich Kontext geben. Es ist auch klar, dass Paul King, der die ersten beiden directed hat, nicht wieder zurückkommt. So. Und ist das jetzt so der Todesstoß für dich? War er die führende Kraft, die ersten beiden so gut gemacht hat? Was denkst du?
Das weiß ich nicht. Also ich fand die News an sich so gesehen auch ein bisschen schwach. Kam ja so ein bisschen aus der von Deadline die Richtung, wo sie gesagt haben, Paddington in Peru, Paul King führt nicht Regie. Ist seit 1-2 Jahren irgendwie schon das, was wir schon wussten. Es war nur nie so wirklich richtig offiziell. Jetzt ist es halt so, wie es ist. Er versucht irgendwie noch als Produzent zu unterstützen. Aber ich hatte, wo diese Gerüchte aufkamen, und immer wenn ich hier Paddington und Paddington 2 pushe, sage ich immer, das sind schon Filme, also die sind schon richtig gut, habe ich, glaube ich, mal so an der einen oder anderen Stelle anklingen lassen. Und wenn da jetzt
Paddington 2 ist ja der perfekte Film, dachte ich, 100% oder sowas, ne?
Ja, der erste. Ja, der zweite ist noch mal ein bisschen anders gelagert, wo ich auch so an 1-2 Punkten die Stelle hatte, jetzt nicht höher, schneller, weiter, noch mal eins draufsetzen, sonst wird's so ein bisschen, weißt du, so der erste.
Aber dass Paul King nicht Regie führt, fühlt sich ein bisschen so an wie, ja, ich weiß, die ersten beiden waren erfolgreich, aber jetzt hört doch mal auf damit.
Ja, und dass man jetzt das Setting vielleicht so aus London nimmt und wieder jetzt in Peru reinpackt. Vielleicht.
Wo er ja irgendwie herkommt, habe ich gehört. Ich habe die ersten beiden nicht gesehen, nach wie vor nicht.
Dass du die immer noch nicht gesehen hast, Alex. Also, guck mal, ich habe doch auch Your Name geguckt und sowas. Und
ich erinnere dich mal
auch
an,
irgendwann anschauen.
Ich wollte gerade sagen, an meine Top 10 und so, aber ist egal.
Mann, ey, also wir wussten es, ich weiß nicht, ob es funktioniert, wenn das Setting komplett geschiftet wird, aber ich glaube, es hätte es ein drittes Mal in London bestimmt noch funktioniert, aber vielleicht will man jetzt diesen Story-Arc auch irgendwie wieder zumachen, schließen, ohne Paul King. Ich glaube schon, dass es funktioniert. Man kann ja sich ja jetzt wirklich an 2 Filmen orientieren, aber es wird schwierig, Alex. Es wird, glaube ich, schwierig.
Weit, weit weniger gehypt darüber, als ich dachte.
Na, ich konnte mich ja jetzt schon halt lange drauf vorbereiten. Jetzt hat ja nur das offizielle Go gefehlt. Es bleibt alles beim Alten. Es wird in Peru spielen, Paul King nicht dabei. Schade. Aber ist es der Weltuntergang? Nein. Ich habe natürlich meine Arme immer noch weit geöffnet und sage, gib mir, wie der Alex bei diversen Sachen. Ich bin gespannt. Paddington 3.
Okay. Dann gucken wir mal, ob Gib mir nochmal auch bei den Trailern für dich vielleicht dabei ist.
Ja, da hast du ja diese Woche extrem viel dazu gesteuert und ich sitze jetzt eher so daneben.
Comic-Verfilmung-lastig, upsie.
Wie Wharton und Stettler und rufe jetzt von der Balkonbrüstung, ja, gefällt mir nicht.
Genau, und damit es ein bisschen einfacher wird, habe ich auch immer dahinter geschrieben, ob es sich um einen Film oder eine Serie handelt. Und übrigens, jetzt geht es erstmal um eine Serie, ich würde es nur kurz erwähnt haben.
Erwähn mal kurz.
Am 28. April wird auf Prime erscheinen Citadel. Gab es jetzt mittlerweile den zweiten Trailer mit Richard Madden, King of the North und ehemals Priyanka Chopra Jonas.
Ja.
Weil verheiratet mit einem Jonas Brother. Und die beiden in der Hauptrolle. Und ich habe das hier nochmal reingepackt, weil ich wusste, dass es kommt. Jetzt kam aber raus, der Showrunner wurde entlassen, dann gab es einen Showrunner-Wechsel, dann wurden nochmal Nachdrehs gemacht. Mittlerweile übersteigt das Budget wohl $300 Millionen. Der Trailer erklärt ja auch nochmal, dass es große, große Produzenten gab dahinter.
Ja.
Was sagst du denn?
Also, wenn...
Höher, größer, bunter, weiter.
Wenn mittlerweile irgendwo steht, von den Russo Brothers, die Endgame
produziert.
Infinity. Ja, produziert, genau das meine ich. Ja, aber selbst wenn sie Regie führen, hat man jetzt auch schon 1-2 Beispiele.
Ja, Greyman.
Dann sage ich jetzt nicht, das ist ein No-Brainer, aber ich muss schon sagen, dass...
Also nach Endgame war es aber kurz mal ein No-Brainer, ne? Und dann haben sie das aber so ein bisschen wieder, dieses Kartenhaus eingerissen.
Hatten die nicht Gefühl, ne? 21 Bridges Regie geführt, umgesetzt? Da warst du ja nicht so der
größte Fan.
Gut. Ich muss sagen, Citadel ist irgendwie so Sci-Fi, was ist denn das? Auch so Mystery-Action.
Sci-Fi-Thriller?
Ja, Thriller trifft es eher wahrscheinlich noch, aber zum Schluss, die zweite Hälfte vom Trailer, da ist ja ganz viel James Bond dabei, irgendwie Sci-Fi-James Bond.
Ja, und ganz viel Bullet Train, wo ich schon dachte, da hängen sie bestimmt Ronny ab jetzt mit dem Finale.
Ja, das sah schon richtig dick, fast ein bisschen zu groß auch aus, da weiß
aber
ich nicht.
Aber 300 Millionen sieht man durch, also ich weiß nicht, ob man die 300 Millionen sieht, aber es sah schon für eine Serie richtig dick aus, oder?
Ja, ich glaube, die Inder hätten es dir vielleicht für 100 gemacht. Dafür dann aber auch doppelt so lange. Aber es sah sehr dick aus. Fast so dick zum Schluss, dass ich sage, das würde ich mir vielleicht mal geben. Einfach um zu sehen, wie es ausspielt.
Ich bin auch skeptisch. Du kannst es dir geben. Am 28. April starten sie mit 2 Episoden und dann im Wochenrhythmus.
Stimmt. Ist ja Prime, hast ja gerade eben schon gesagt. Ich war jetzt in meinem Kopf schon wieder bei Apple TV Plus. Bei Prime habe ich ja zuletzt auch Peripheral gesehen, also Peripherie. Yes. Das ging ja in ähnliche Richtung, würde ich nicht sagen, aber wurde ja auch als sehr hochwertig verkauft. Hat mich verloren tatsächlich. Zweite Staffel, da müsste schon viel passieren, dass ich mir den noch gebe. Aber hier, warum denn nicht? Warum denn nicht? Citadel Staffel 1, Serie, 28. April, wie Alex gesagt hat.
So, machen wir direkt weiter mit einer Comic-Verfilmung, lieber Ronny.
Okay, Betonung auf Ung.
Ich wusste, dass es diesen Film gibt. Jetzt haben wir auch den Trailer zu Blue Beetle.
Da haben wir, glaube ich, sogar mal in irgendeinem Kontext mal drüber gesprochen.
Ja, aber also ein DC-Superheld, aber kennt, glaube ich, keiner. So ein bisschen wie die Guardians of the Galaxy vielleicht damals. Ich kenne auch nur durchs Comic-Lesen halt keine Relevanz für das DCU. Aktuell zumindest. Ich weiß nicht, den Namen, ich weiß nicht, ob ich mich versuchen möchte, aber der Jolo Mariduena ist irgendwie bekannt, weiß ich nicht, ist bekannt durch, Gott, jetzt habe ich gerade einen Hänger, das Karate Kid Spin-Off.
Ach, du meinst Cobra Kai?
Danke, Cobra Kai, genau. Da ist er, glaube ich, ein Lead mit gewesen, glaube ich, auch ein bisschen bekannt geworden. Spannend finde ich noch, Susan Sarandon ist hier die Böse.
Den Namen hast du jetzt aber wesentlich besser hinbekommen.
Fand ich, habe ich mich. Ist egal. So, eine Welle macht das gerade, weil erster Latino-Superheld in Spielfilmlänge so. Ne?
Ach, so ein Ding wieder, okay, ja.
Ja, so. Ne? Trailer, okay, großes Budget, aber nicht großes Budget.
Okay.
Sieht man auch. Ich fand vom Plot, dass es sich ein bisschen so Richtung Jugendliche orientiert. Es sah nett aus, sah harmlos aus. Ich weiß aber mit DC-Verfilmung gerade nicht, wo die Reise hingeht. Von daher, weiß ich nicht, ist es so ein One-Shot vielleicht? Keine Ahnung. Ja, war okay. Hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Ich finde es einfach nur spannend, dass die Tatsache, dass es existiert, ein Blue Beetle-Realfilm, habe ich jetzt so insgesamt nicht kommen sehen. Finde ich immer noch schräg, dass es existiert. Aber hey, warum nicht? Vielleicht ist es total gut.
Ich muss immer wieder sagen, ähnlich wie es bei den ganzen MCU-Filmen gewesen ist, immer wenn ein Superheld eingeführt wird mit seinem ersten Film, die fand ich immer gut, die Geschichten. Die waren klein, die waren familiär, das war immer so ein bisschen Coming of Age und man wird jetzt vor diesen Struggle gesetzt. Ich habe irgendwelche abgefahrenen Superkräfte. Wie vereine ich das jetzt mit mir selbst, mit meinem Alltag?
Das ist ja alles vorhanden in dem Trailer, oder?
Ja, und das da könnte ich sagen, wie du sagst, harmlos, bunt, aber jetzt so ein bisschen dieses MCU-Feeling auch hier nochmal im DC, ohne dass es jetzt wirklich schon gestandene Superhelden sind.
Ja.
Vielleicht ist das wirklich was man sich mal angucken
kann. Ja, schauen wir mal. Jetzt nach Black Adam müsste DC für mich mal wieder einlanden.
Ja, stimmt, das war ein bisschen anders gelagert mit Dwayne Johnson in der Hauptrolle.
Wenn es darum geht, einen zu landen, wie wär's denn mit der Fortsetzung zum vielleicht besten Animationsfilm aller Zeiten, Alten?
Warte mal, jetzt kommst du dir ein bisschen selbst in die Quere mit Your Name, oder?
Nein, Animationsfilm ist nicht Anime. Das sind für mich zwei Genre.
Okay, verstehe.
Und ich spreche übrigens über den neuen Trailer zu Across the Spider-Verse, der jetzt für mich endlich auch mal so eine richtige Trailer-Qualität hatte.
In Deutschland Spider-Man Doppelpunkt Across the Spider-Verse.
Danke dafür.
Ja, bitteschön, gerne. Also die Fortsetzung
Blue Beetle, 17.8. im deutschen Kino, haben wir, glaube ich, unterschlagen, ne? Bei Blue Beetle, oder? Hatten wir das erwähnt?
Im Zweifelsfalle haben wir es erwähnt, Alex.
Danke.
Natürlich. Ja, Across the Spider-Verse, Fortsetzung von Into the Spider-Verse. Also da haben wir auch eine ganze Review, glaube ich, schon drüber, ja, definitiv drüber gefahren. In einer Sendung in den letzten 5 Jahren, wie Alex gerade schon richtig nochmal klargestellt
hat. Ich würde es schon nicht mehr Review nennen, sondern, glaube ich, Lobhudelei, aber hey.
Wir waren sehr begeistert, haben da den Animationsstil wirklich, wie du gesagt hast, mit Lob überschüttet. Und jetzt kommt der lang erwartete zweite Film.
Richtig. Und Trailer, jetzt auch ein richtiger aus? Trailer. Ja und nein, ne? Wir wussten ja, dass sie sich an mehr Animationsstilen üben.
Ja, ist aber vorhanden. Hat man die ansonsten jetzt schon so dolle gesehen?
Es gab so ein paar kurze Einstellungen, wo man es sehen konnte, aber im Großen und Ganzen haben sie uns einfach nur nochmal bestätigt, dass sie bei dem Originalanimationsstil bleiben. Das ist auch gut so. Und der Trailer sah auf jeden Fall aus, als würde es wieder sehr, sehr, also es war überraschend ernst dann. Also es hatte die lockere Leichtigkeit, ja, aber da waren auch so ein paar ernste Untertöne dabei. Das fand ich ganz spannend. Eben dieses, was macht Spider-Man zu einem Spider-Man, egal in welchem Universum, und muss das wirklich sein? Ja, Schicksal gegen eigene Entscheidungen und so weiter. Und der Aftercredit aus dem ersten Teil spielt hier eine zentrale Rolle, würde ich sagen.
Der Aftercredit, ah ja, stimmt, ja, genau. Es war ja, für mich fand ich sehr interessant, es war jetzt nicht so in your face, wir haben einen Antagonisten, das ist die Bedrohung, sondern es scheint irgend so ein, auch so tragischer Anti-Held zu sein.
Ja.
Der da die große Rolle spielen wird, das fand ich ganz interessant, dass man sich da, glaube ich, also hoffentlich, da jetzt nicht so wirklich an diesen typischen Sachen abarbeitet, Bösewicht, ne, so 0815.
Es kann nicht schlecht sein.
Nee, glaube ich
also auch vielleicht, nicht. Vielleicht wird es nicht so gut wie der erste Teil, aber es kann unmöglich schlecht werden.
Beim ersten Teil war es ja eher das, ne? Da war es ja eher so, wie wir gerade bei Blue Beetle gesagt haben, neue Superkräfte. Gleichzeitig hast du so einen super krassen Bösewicht. Aber die Inszenierung und das Thema, das war ja das, was halt schon stark alles überschattet hat. Und wenn man es hier schafft, das noch ein bisschen weiter zu treiben, aber vielleicht auch narrativ so ein bisschen noch besser zu werden, einfach das ein bisschen, die Tragweite einfach noch ein bisschen auszuweiten, warum nicht?
Sie werden es ja nicht fertig erzählen, ne? Weil wir wissen ja schon, dass es, glaube ich, ein Zweiteiler wird, dieser Gesamtplot, den sie erzählen wollen, ne?
Das stimmt, ist ja das war ja auch noch Part 1 und
Information, die vorhanden ist. Wird gerade so ein bisschen unterschlagen, dieses Part 1.
Ich wollte gerade sagen, damit spielen sie ja gar nicht mehr aktuell.
Nee, damit spielen sie nicht Teil mehr. Deswegen bin ich gespannt, wie viel sie jetzt da wirklich fertig erzählen. Gut. Thema fertig erzählen.
MCU hat man auch gerade schon mal irgendwie in den Ring geworfen.
Genau, wir kommen zum Trailer zu Secret Invasion, also der
Staffel 1.
Staffel 1, danke, ist eine Serie, genau, und ist quasi so eine Spin-off-Serie um die Figur von Nick Fury. Also wir sehen relativ viel von Samuel L. Jackson in dieser Serie. Und neben Olivia Colman, die, glaube ich, neu dazustößt, jede Menge bekannte Gesichter in dem Trailer. Also da holen sie wieder so, ich will nicht sagen, das Who is Who zurück, aber da wird relativ viel in diese erste Phase, in diese Infinity-Saga eingezahlt. Und ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass das eine gute Idee ist, so wo das MCU gerade steht und ich glaube ich nicht genau weiß, wo es hin will, wieder so ein bisschen dahin so zurückzukehren und vielleicht das zu benutzen, um diesen Brückenschlag hinzubekommen, wo sie herkam. Und danach sah das hier für mich ein bisschen aus, falls das Sinn macht.
Aber machen sie das, um nochmal neues Feuer zu geben oder um jetzt auch zum Beispiel hier jetzt quasi einfach was abzuschließen? So alles um Nick Fury.
Ich glaube, dass sie das nicht abschließen werden. Ich glaube, es geht ja hier um, wie gesagt, eine Invasion von einer außerirdischen Rasse. Und ich glaube, dass der Plot von Miss Marvel der Serie oder beziehungsweise der Aftercredit und dann Marvels, also der Captain Marvel zweite Teil hier einzahlen werden, könnte ich mir vorstellen. Und von daher müssen wir gucken, wo sie da jetzt mit diesem ganzen Multiverse-Zeug wirklich rauskommen. Also ich glaube, weiß nicht, ob sie einfach nur ein Buch zumachen.
Das weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ging wahrscheinlich das ein oder andere Sparbuch hinsichtlich Olivia Colman auf. Also Hut ab, dass jetzt da der nächste Superstar quasi da jetzt noch reingezogen wurde, so gesehen. Ich fand es ganz cool, dass es so ein bisschen grey und ein bisschen so dunkler war, der Trailer. Das hat mir schon gefallen. Ansonsten, wie gesagt, nach wie vor sage ich, das MCU hat mich ein bisschen verloren. Das wäre vielleicht nochmal was, wo ich sagen würde, ja, da könnte ich reinschauen.
Genau. Ding ist, um das abzuschließen, ich fand, dieses Gritty hatte so ein bisschen, ich will nicht sagen Endor-Vibes, aber es ist wich auf jeden Fall ein bisschen,
Alex.
Wenn der Rest des MCU das Star Wars-Universum ist, finde ich, wich das hier sehr wohl wieder ein bisschen davon ab.
Ja, das stimmt.
Und dieser Fokus auf ist, der Trailer war jetzt nicht so mega groß, nicht so viel Special Effects Feuerwerk, sondern es ging wirklich, glaube ich, um diese Thriller-Komponente und ein Plot aufdecken und so weiter. Und das hat mich wiederum erinnert so ein bisschen an Winter Soldier, der ja, finde ich, inhaltlich mein Favorite ist nach wie vor. Mhm. Und von daher ist da relativ viel Gutes für mich dabei gewesen in dem Trailer.
Süß, erneut, ja, erneut, sage ich wieder.
21. Juni auf Disney Plus.
Das freut mich für dich, Alex. Ja. Dann, das kannst du wahrscheinlich auch gut wegsnacken in deinen kleinen Zeit-Slots, die du da hast.
Yes.
Und wir rutschen mal zur nächsten Streaming-Plattform und holen Chris Hemsworth wieder von den Toten zurück, yes, mit Extraction 2, beziehungsweise dem Trailer, genau, dazu.
Ich dachte, jetzt kommt der echte vollwertige Trailer zu Extraction 2 und nein, again, kein richtiger Trailer, wie ich ihn im eigentlichen Sinne, ne? Also sie verklicken uns wieder, ja, wir haben eine aufwendige Plansequenz und ja, es ist viel Action dabei und ich fand den ersten jetzt auch von der Handlung nicht sonderlich gut und teilweise handwerklich hier und da haben sie sich mehr vorgenommen, als sie vielleicht
versprochen haben.
Also ja, genau. Hier muss ich sagen, holy moly, das sah schon relativ dope aus, wenn es nur um die reine Action-Inszenierung geht. Also das war schon gut, fand ich. Also da muss ich tatsächlich, saß ich da mit einem kleinen Schmunzeln und die letzte Szene, da kam, glaube ich, da blitzten dann bei mir auch die Zähne, weil das war schon so in your face, badass, frech, dass ich dachte, okay, wenn der ganze Film so ist, kann ich mir das gut angucken, glaube ich.
Ja, das haben wir damals bei dem Trailer zum ersten Teil auch gedacht, mit der Ankündigung, Plansequenz. Und dann, wie du gerade gesagt hast, dann waren wir ja so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Aber hier gehe ich auch komplett mit dieser Art Teaser-Trailer. Also das war schon richtig gut gemacht. Also hat einen voll reingezogen, hat mich auch an die guten alten Zeiten erinnert, als ich mit brennenden Fäusten irgendwie gegen irgendwelche Leute gekämpft habe. Mhm. Das war schon.
Ja, und die wer kennt's nicht, wenn einem der abstürzende Helikopter entgegenkommt in der letzten Sequenz. Das war schon ganz schön dick, muss ich sagen.
Wer kennt's nicht und hat da an seine Versicherung gedacht. Genau. Ich glaube tatsächlich, ich weiß auch nicht, ich habe den ersten aus dem Hirn gespült, aber ich glaube, ich würde mir den zweiten tatsächlich auch jetzt einfach nochmal so geben.
Ich würde gerne einmal diese Helikopter und diese Plansequenz und vor allem halt dann auch jetzt diese Helikopter-Szene auf dem Zug gerne in gut auf der Mattscheibe sehen.
Hol mich nochmal kurz ab. Wo war das auch, wo einer im Gefängnis sich da durchgeprügelt hat, auf dem Gefängnis so
vor? The Raid?
Schon, 2. The Raid 2, genau. Das hat mich nämlich so hart daran auch erinnert.
Ist es 100%, also ja. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Ich glaube, da wird viel zitiert werden. Aber wenn du zitierst, warum nicht vom Besten?
Genau. Hommage nennt man es auch oder Adaption, adaptieren. Ja, es ist keine Kopie oder kein Klau.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen.
So, was wir auch sehen werden, ist tatsächlich ein Film von mit über Barbie.
Von mit über, ja, sehr gut. Wir haben lange gerätselt, wie das werden kann, was das werden soll. Es gab mal einen Teaser-Trailer.
Haben wir drüber gesprochen?
Da sind wir wieder bei der Hommage, wo man 1:1 eine Szene aus 2001 Space Odyssey. Yes.
Ja, warum nicht Kubrick zitieren?
Ja, zitiert hat, wie auch immer. Jetzt ist ein vollwertiger Barbie-Trailer da und wir sind alle wesentlich schlauer, wie dieser Film funktionieren wird. Stimmt's, Alex?
Nein, überhaupt nicht. Ich check's nicht. Keine Ahnung, wo da ein Film versteckt ist. Für mich war der Trailer, ich konnte keine Handlung entdecken.
Mhm.
Nur jede Menge bekannte, bunte Gesichter.
Ja.
Was jetzt nicht schlimm ist.
Mhm.
Aber es gab keinen Plot. Ronny, es gab keine Handlung. Ich hatte angeteasert, glaube ich, irgendwelche Musical-Sequenzen vielleicht.
Mit
aufwendigen Choreos, aber ich hörte keinen Gesang. Ich habe Simu Liu gesehen und Chris Serra.
Mhm.
Und die anderen üblichen Verdächtigen, von denen wir schon wussten, dass sie da sind. Und am Ende gibt's eine, ich möchte vielleicht sagen, witzige kurze Szene zwischen Barbie und Ken noch. Mhm. Und dann ist der Trailer zu Ende, aber ich verstehe es nicht.
Ja, ich find's auch super weird. Vor allem, wenn man auch nochmal guckt. Also Greta Gerwig hat ja das quasi geschrieben und halt Regie geführt letzten Endes.
Regie und Drehbuch, glaube ich, ne? Oder?
Genau.
Ja.
Regie und Drehbuch. Ich muss gerade noch mal gucken. Was hat sie zuletzt gemacht? Little Women, Lady Bird. Die beiden Sachen zum Beispiel. Und das Drehbuch hier für Barbie, aber mit Noah Baumbach geschrieben, der zuletzt ja das Weiße Rauschen auf Netflix rausgebracht hat oder Marriage Story auch noch, ne? Und ich denke, wie passt das denn jetzt alles zusammen?
Ein Mann für die seichte Kost.
Ja, auf jeden Fall. Und dann widmet man sich dem Thema halt Barbie.
Deswegen dachte ich, es wird auf jeden Fall irgendwie eine Message haben oder pushen.
Es muss. Es muss doch
irgendwas. Aber ja, aus dem Trailer ist es auf jeden Fall noch nicht herauszulesen. Von daher bin ich nach wie vor interessiert, wo denn da final die Reise hingeht. Bis zum 20. Juli müssen wir uns noch gedulden.
Ich sehe gerade eine Info, die wir uns sonst immer irgendwo unter den Nägeln vorkratzen müssen. Geschätztes Budget $100 Millionen.
Ah, habe ich auch noch nicht gesehen. Vielleicht gibt es aber ja noch einen Trailer und wenn der vielleicht aussagekräftiger ist, vielleicht bringen wir den dann ja sogar nochmal mit. Ne, es gibt auf jeden Fall einen Final-Trailer.
Nach 45 Minuten Spielzeit, das Koma-Opfer erwacht plötzlich aus dem Barbie-Fiebertraum und es entfaltet sich ein zweistündiges, epochales Familiendrama. I don't know. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Einer der Filme, den ich echt ein bisschen erwarte, weil was zur Hölle?
Das ist richtig.
Quietschi Bunti. Und damit habe ich die Folge begonnen und würde sie jetzt sogar gerne fast schon abschließen, Alex, wenn du mit mir d'accord gehst.
Dann schließ doch ab und frag mal, ob alle anderen auch so interessiert sind an dem Barbie-Streifen im Juli.
Alle Zuhörenden, genau, schreibt uns gerne, ob ihr da mehr rauslesen konntet aus dem Barbie-Trailer. Wir bieten uns immer an, mit uns in Kontakt zu treten, zum Beispiel auf den sozialen Medien Instagram, Twitter und oder Facebook unter unserem Namen.
NSRT Podcast.
Und benutzt gerne auch den gleichnamigen Hashtag.
NSRT Podcast.
Als Nachricht oder auf Tattoo-Vorschlag auf eure Stirn. Gerne auch eine iTunes-Rezension schreiben und mal so ein Herzchen in eurer Spotify-App für unseren Podcast geben. Da würden wir uns immer super, super, duper drüber freuen. Und ansonsten würde ich sagen, frohe Ostern noch und wir hören uns nächste Woche dann wieder, Alex, oder?
Wegen mir auch das, ja. Ich gehe jetzt nochmal den Extraction 2 Trailer gucken und bis nächste Woche. Macht's gut.
Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.